Ihr Lieben, viele Menschen leben mit einem Paradox. Auf der einen Seite wollen sie gerne die Wahrheit über sich erfahren, und wenn es dann soweit ist, wollen sie sie lieber doch nicht hören. Das fängt ja schon mit der Wahrheit über unseren Körper an. Eigentlich würde ich gerne ein paar Kilo weniger auf dem Leib haben, aber dazu müsste ich mich wahrscheinlich anders ernähren und vielleicht auch weniger essen. Vor allem müsste ich aber mal einen Ausgangswert feststellen und auf die Waage steigen. Aber ich gehe ihr seit Monaten aus dem Weg. Ich wage den Schritt nicht, weil ich vor der Wahrheit über mich selbst zurückschrecke. Kennst du das? Wahrscheinlich nicht. Du steigst nie zur günstigsten Tageszeit auf die Waage. Du überlistest sie auch nicht, indem du alles ausziehst und dich vielleicht so ein bisschen an der Wand anlehnst. Du stellst dich der Verantwortung und steigst auf die Waage. Wunderbar. Dann bist du hier und heute am richtigen Platz. Denn auch eine Gemeinde ist ein Ort, an dem wir regelmäßig auf die Waage steigen. Ich will das erklären. Zu unseren Grundwerten in der Gemeinde zählt, dass wir unser Leben teilen. Wir tun das, weil wir wissen, dass die Gemeinschaft unheimlich wichtig ist und auch nur so gelingen kann. Wir achten aufeinander wie in einer Familie. Wir wissen, dass wir das brauchen, denn manchmal machen sich Einzelne, ohne es zu merken, in die völlig falsche Richtung auf. Sie lassen sich gehen wie David auf seiner Dachterrasse oder sie geraten in Versuchung, weil sie müde sind vom Kämpfen. Wir werden egoistisch, brechen die Ehe, wünschen anderen den Tod. Wir offenbaren unsere Schwachstellen und zeigen fiese Charaktereigenschaften, ohne dass wir es merken. Wäre es da nicht gut, wenn jemand käme und uns darauf aufmerksam macht? Wäre es nicht gut gewesen, wenn jemand David damals aufgehalten hätte? Ich glaube, in einer echten Gemeinschaft tut man das füreinander. Wir erlauben uns dann gegenseitig, uns die Wahrheit zu sagen. Wir helfen einander, auf die Waage zu steigen. Wir wissen nämlich, dass wir alle so unseren blinden Fleck haben. Und wir wissen auch, dass wenn wir mal eine Schwachstelle bei uns entdecken, wir die gerne verstecken. Aber hier in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, da habe ich schon so manches Herz weich werden sehen. Denn insgeheim wissen wir hier, dass uns die Wahrheit über uns selbst gut tut. Und dass sie uns sogar befreit, dass sie uns die Chance gibt, nochmal neu anzufangen. Darum wollen wir heute der Frage nachgehen, ob Gott auch uns einen Nathan senden darf. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass wir es von Zeit zu Zeit brauchen, dass uns jemand auf die Werte und Ziele in unserem Leben hinweist. Wir vergessen doch so schnell, wofür uns Jesus eigentlich auf diese Erde gestellt hat. Manchmal vergessen wir sogar, wie viel wir Jesus bedeuten und was er alles für uns bezahlt hat. Da ist es gut, wenn wir in der Gemeinde regelmäßig daran erinnert werden. Hier sind Menschen, mit denen wir zusammen lernen können. Wir können lernen, Jesus gemeinsam zu folgen und fit im Glauben zu bleiben. Jeder Sportler sucht sich doch einen Trainer, um besser zu werden. Anonyme Alkoholiker suchen sich einen Sponsor, der ihnen hilft, nicht wieder in die Sucht zurückzufallen. Sie wissen, dass sie es alleine niemals schaffen werden. Ja, wenn sie auch nur anfangen, auf ihre eigene Kraft zu vertrauen, sind sie schon auf dem direkten Weg zurück in die Katastrophe. Denn ich glaube, wir ahnen, dass wir Fachleute darin sind, Dinge zu leugnen und selbst in die Tasche zu lügen. Wir handeln oft wie der Mann, der eine Diät anfing und dann an einer Bäckerei vorbeikam. Er sagte sich, dass er nur dann anhalten werde, wenn er direkt vor der Bäckerei einen Parkplatz finden würde. Und er fand einen Parkplatz, nachdem er 6-mal um den Block gefahren war. Ich hoffe, ihr merkt, dass wir alle jemanden brauchten, der uns hilft, unsere Motive zu hinterfragen und unser Gewissen zu prüfen. Wir brauchen einen Nathan. Auch wenn das manchmal hart ist, können wir uns glücklich schätzen, wenn uns jemand die Wahrheit über uns selbst sagt. Ja, wir können dankbar sein, wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, wo etwas schief in unserem Leben läuft. Vielleicht bist du gerade dabei, deinen Glauben zu verlieren. Vielleicht ist dein Herz in den letzten Monaten hart geworden. Oder vielleicht versinkst du in dieser Pandemie inzwischen in Selbstmitleid und Einsamkeit. Dann sei froh, wenn dir jemand auf die Waage hilft. Sei dankbar, dass dir jemand die Wahrheit sagt, auch wenn es dir schwerfällt, es anzunehmen. Es ist auch normal, wenn du Angst vor diesem Gespräch hast. Dietrich Bonhoeffer ermahnt uns in diesem Zusammenhang, und ich sage vorweg, hier sind immer Brüder beiderlei Geschlechts gemeint. Wer selbst in Empfindlichkeit und Eitelkeit das ernste brüderliche Wort ablehnt, der kann auch dem anderen nicht in Demut die Wahrheit sagen, weil er die Ablehnung fürchtet und sich dadurch wieder selbst verletzt fühlt. Der Empfindliche wird also immer zum Schmeichler und damit alsbald zum Verächter und Verleumder seines Bruders. Deshalb brauchen wir einen Menschen in unserem Umfeld, der uns die Wahrheit sagt. Und da sind wir beim Zweiten: Der Verlust an Gemeinschaft führt ganz oft zur Selbsttäuschung. Ist dir klar, was geschieht, wenn in unseren Beziehungen die Wahrheit überhaupt keinen Platz mehr hat? Die Geschichte von David und Bathseba will uns dazu ein abschreckendes Beispiel sein. David hörte nicht auf die Wegweisungen seiner Diener. Er ließ sich von niemandem etwas sagen. Er wachte noch nicht einmal auf, als Uria ihm mit seinem selbstlosen Verhalten einen Spiegel vorhielt. David lief blind in sein Vergehen. Ich frage mich, wo waren die Berater des Königs in dieser Situation? Wo waren denn Davids Freunde, als das alles aus dem Ruder lief? Ich vermute, dass sie die Wahrheit gegen Smalltalk eingetauscht hatten und Verbindlichkeit gegen oberflächliche Beziehungen. Und genauso schaden wir uns, wenn die Bereitschaft bei uns nachlässt, uns die Wahrheit in Liebe zu sagen. Unsere Gemeinschaft stirbt, wenn wir die Ehrlichkeit durch einen allgemeinen Austausch ersetzen oder wenn die Verbindlichkeit unserer Oberflächlichkeit zum Opfer fällt. Wir täuschen uns selbst. Und wenn wir dann alleine versuchen, mit den Versuchungen im Leben fertig zu werden, dann sind wir ganz extrem anfällig für viele weitere Täuschungen. Dieses Gleichnis von dem armen Mann mit seinem geliebten Lamm in seinem Schoß und von dem reichen Mann mit seinen vielen Schafen, das passt doch auf David wie die Faust aufs Auge. David hat dem armen Uria sein geliebtes Lämmchen geraubt, obwohl er schon genug Lämmer in seinem Stall hatte. Und trotzdem versteht David dieses Gleichnis nicht. Er münzt es zumindest nicht auf sich und seine Situation. Und deshalb reagiert er folgendermaßen. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Merkt ihr, Versuchungen sind immer ganz leicht zu packen, aber sehr schwer wieder loszulassen. Wir schauen schon seit vielen Jahren als Familie immer wieder Tiersendungen. Meine Frau aus dem Grund, weil sie Tipps für die Erziehung unseres Hundes sucht. Ich finde es eher spannend, wie Leute mit Haien tauchen, Krokodile streicheln oder Schlangen bändigen. Blitzschnell packt der Schlangenbändiger die Kobra beim Kopf und zwingt sie, ihr Gift in ein Glas zu spritzen. Aber eine Sache, die ist mir hängen geblieben. Es werden mehr Schlangenbändiger gebissen, wenn sie die Schlange wieder loslassen, als wenn sie sie packen. Denn das Geheimnis der Schlange ist, die ist eigentlich relativ leicht zu packen, aber ganz schwer wieder loszulassen. Und ich glaube, das gilt auch für viele Versuchungen in unserem Leben. Das gilt für Betrug, für Pornografie, für Habgier, Schulden und Arbeitssucht. Das gilt für schlechtes Reden über andere, für Bitterkeit, ja für vieles, vieles in unserem Leben. Leider nehmen sehr viele Menschen an, dass sie Versuchung und Schlange ganz alleine bändigen können und dass sie auch ganz leicht wieder loslassen können. Daran hat sich seit dem Paradies nichts geändert. Als die Schlange Eva in Versuchung führte, da war doch eigentlich ausschlaggebend, was Eva nicht tat. Sie sprach nicht mit Adam über diese Versuchung und sie sprach darüber auch nicht mit ihrem Gott. Sie tat es allein. Und eines der ersten Anzeichen dafür, dass du wirklich Probleme mit einer Versuchung hast, ist, dass du mit keinem Menschen darüber sprichst. Du hältst die Schlange geheim, weil du dir die Option offen halten willst, im Verborgenen der Sünde nachzugeben. Du hältst die Schlange aber auch geheim, weil du denkst, dass du sie ja jederzeit wieder loslassen kannst. Aber so einfach ist das nicht. Das sehen wir bei David. Er spielte mit dem Leben anderer Menschen. Mit Bathseba, die er auf dem Balkon des Nachbarhauses sah. Er verführte sie, erzeugte ein Kind mit ihr. Das war leicht. Aber wie wird man es wieder los? Dann spielte David mit Bathsebas Ehemann Uriah. Er wollte ihm das Kind unterjubeln, aber als das nicht gelang, schickte er ihn an die Kriegsfront, um ihn loszuwerden. David packte die Schlange und dann entfaltete er hektische Aktivitäten, weil ein Kind unterwegs war und er befürchten musste, dass alles herauskommt. David dachte ernsthaft, dass er das alles alleine bewältigen könnte. Was für eine Selbsttäuschung. Davon lesen wir in 2. Samuel 12, Vers 1. Doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Und er sandte den Propheten Nathan zu ihm. Nathan ging zum König und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. David war als König auch oberster Richter über das Volk Israel. Und er machte das gut, wie seine Reaktion auf diesen Rechtsfall zeigt. Der reiche Mann, der dem Armen sein Lamm gestohlen hat, erhält von David ein Todesurteil. So gewiss der Herr lebt, dieser Mann muss sterben. Das war leicht, von David zu packen. Aber dann packt Nathan die Wahrheit aus und sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann, der dem Armen sein Liebstes gestohlen hat. Darum sagt Gott, der Herr, zu dir, den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ich habe dich zum König über ganz Israel und Juda eingesetzt. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum hast du meinen Willen missachtet? Warum hast du getan, was ich verabscheue? David hat keine Antwort darauf. Er schluckt vermutlich. Gott hätte ihm noch mehr geschenkt, wenn er nur gefragt hätte. Das ist schwer loszulassen. Warum hat David so viel Unrecht getan? Es ist schwer, diese Schuld einzugestehen. Darum wird Gott noch deutlicher. Den Hethiter Uriah, David, den hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, der deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Tatsächlich trifft das alles ein paar Jahre später ein. Davids Sohn Absalom lehnt sich gegen seinen Vater auf. Er vertreibt David aus Jerusalem und nimmt sich einige Frauen aus Davids Harem. Was David heimlich tat, geschieht durch Absalom am helllichten Tag. Es kommt zum Krieg zwischen Absalom und David, obwohl David das eigentlich gar nicht will. Aber am Ende findet Absalom ein furchtbares Ende. Mehrere Schwerter durchbohren ihn und David sinkt tief getroffen nieder und ist traurig. All das konnte David hier noch nicht vorhersehen, aber die Trauer über seine Schuld packt David schon bei den Worten von Nathan. Und er bekennt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Da erwidert Nathan, weil du das einsiehst, hat der Herr dir deine Schuld vergeben, du musst nicht sterben. Moment, so einfach soll das gehen? Ein Schuldbekenntnis und alles ist wieder gut? Ein paar altmodische Worte über Sünde und Schuld und die ganze Geschichte ändert sich? Tatsächlich steckt in diesem Schuldbekenntnis viel mehr Kraft, als wir oft erahnen. Solch ein Bekenntnis macht frei, weil wir mit unserem Bekenntnis auch die Schlange endlich loslassen. Dieses Schuldbekenntnis macht frei, weil Schuld uns ganz tief im Innern belastet. Es macht frei, weil Gott uns die Chance gibt, nochmal neu anzufangen. Wir haben es immer wieder nötig, dass wir unsere Schuld eingestehen und bei Jesus loslassen. Denn es stimmt nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt. Wir brauchen alle solch ein Schuldbekenntnis immer wieder. Ohne Vergebung bleiben viele Verletzungen ein Leben lang offen. Es stimmt auch nicht, dass Gras über solche Vergehen wächst. Sie sind doch eher wie ein Vulkan, der von Zeit zu Zeit neu aufflammt und dann alles wie auf La Palma zerstört. Darum vergiss bitte nicht, dass Davids Schuldbekenntnis im Mittelpunkt dieser Geschichte steht. Und nutz doch die Zeit nachher beim Abendmahl, um selbst einige Dinge mit Jesus zu klären und loszulassen. Es wäre verhängnisvoll für dich, dieses Bekenntnis von David überheblich zu hören und zu meinen, dass du ja solche Sünden wie David nicht tust. Du bist viel besser als er. Es wäre auch verhängnisvoll für dich, dieses Bekenntnis nur für andere zu hören, nach dem Motto, hoffentlich macht der da zwei Reihen vor mir mal so richtig die Ohren auf. Und verhängnisvoll wäre es auch, wenn du dieses Thema verallgemeinernd hörst und dich innerlich mit dem Gedanken entziehst, ja, wir sind ja alle Sünder. Ich möchte dich ermutigen, mit Jesus ganz offen über deine konkrete persönliche Schuld heute Morgen zu reden. Das fällt dir vermutlich nicht leicht, aber es tut gut, die Vergebung Gottes zu empfangen und die Last endlich loszulassen. Denk bitte daran, dass die Geschichte von David und Bathseba nicht damit endet, dass David fertig gemacht wird und zerstört wird. Es ist doch vielmehr die Geschichte eines Königs, der wieder froh wird, der nochmal neu anfangen kann. Nicht, weil er sein Leben auf die Reihe bekommt, sondern weil ihm vergeben wird. Ja, auch diese Geschichte aus der Bibel ist eine Hoffnungsgeschichte für uns alle, die wir manchmal oder häufig versagen. Und alles, was dazu nötig ist, sind ein Mann oder eine Frau voller Klarheit und Wahrheit und ein Mann oder eine Frau, deren Herz weich wird. Darum schauen wir uns die beiden Protagonisten noch einmal kurz an. Nathan, ein Mann voller Klarheit und Sensibilität. Ich bin total beeindruckt von ihm, weil Nathan so voller Klarheit ist und trotzdem ganz sensibel mit David umgeht. Die meisten Menschen sind nicht so wie er. Sie reden zwar gerne, aber nicht mit ihren Mitmenschen, sondern über sie. Das war damals in Jerusalem genauso wie bei uns heute. Die Bürger der Stadt wussten alle, dass David seinen General Uria wegen dessen schöner Frau in eine tödliche Falle hatte laufen lassen. Die Soldaten hatten das im Krieg miterlebt und dann in der Hauptstadt erzählt. Das Verhältnis des Königs mit Urias Frau Bathseba war inzwischen überall bekannt. Und ich stelle mir vor, dass es so richtig Klatsch und Tratsch darüber gab. Das haben die auch ohne Facebook und Twitter damals prima hinbekommen. Alle haben darüber geredet, aber mit denen, die davon betroffen waren, hat niemand gesprochen. Und schon gar nicht mit König David, mit dem legt sich keiner an. Nur Nathan tut es, nicht freiwillig, auch nicht als Moralapostel, sondern als Beauftragter Gottes. Gott sendet ihn als Propheten zu David, so beginnt unsere Erzählung. Wahrscheinlich ist Nathan dieser Gang überhaupt nicht leicht gefallen. Er hätte viele Gründe vortragen können, nicht mit David zu reden. Wer bin ich denn, dass ich den König zur Rechenschaft ziehen darf? Auch ich habe in meinem Herzen schon Lust verspürt. Ich bin noch nicht besser als er. Möglicherweise gibt es ja jemanden, der David viel näher steht als ich und deswegen viel besser mit ihm reden könnte. Alles Ausreden. Ausreden, die auch ich von mir kenne, wenn ich unangenehme Gespräche führen soll. Nathan hätte all diesen Bedenken nachgeben können, aber er tut es nicht. Er nimmt Gottes Auftrag sehr ernst und befolgt ihn. Und er tut das mit aller Klarheit. Er nennt Schuld beim Namen. Er verharmlost nichts. Es geht Nathan darum, David wieder eine Brücke zurück zu Gott zu bauen. Er will ihm helfen, dass sein Leben wieder in Ordnung kommt. Und diese Hilfe fängt nicht mit der Vergebung an. Sie beginnt damit, dass Nathan anfängt, mit David über seine Schuld zu reden. Dabei bringt Nathan auch die nötige Liebe und Sensibilität mit. Nathan hat sich ja ganz offensichtlich sehr gut auf die Begegnung mit David vorbereitet. Er hat eine Beispielgeschichte konstruiert, die zu Herzen geht. Und Nathan hat sicher auch viel gebetet, bevor er zum König ging. Er wusste, dass David nach einem Jahr Versteckspiel der Wahrheit gegenüber ziemlich resistent sein würde. Nathan musste also eine Möglichkeit finden, Davids hart gewordenes Herz zu überwinden. Er musste ihn ermutigen, sich wieder für die Wahrheit zu öffnen. Und aus dieser Liebe heraus erzählt Nathan mit enormem Geschick David die Geschichte eines reichen Mannes, der ein kleines Schaf raubt. Ein Schaf, das der einzige und kostbarste Besitz eines verzweifelten armen Mannes ist. Die Geschichte trifft voll ins Schwarze. Sie weckt Davids Leidenschaft für Gerechtigkeit, die so lange von der Sünde in seinem Leben verschüttet war. Nathan weiß, dass er sein Leben aufs Spiel setzt, wenn er weiterspricht, aber er zögert nicht. Er blickt dem König ganz fest in die Augen und sagt: Du bist der Mann. Merkt er, Nathan liebt David so sehr, dass er bereit ist, sein Leben zu riskieren, indem er David die Wahrheit sagt. Und ich möchte dich fragen, wen liebst du so sehr, dass du dein Schweigen endlich brichst? Vermutlich geht es bei dir ja nicht um den König, sondern um deinen Ehepartner, deine Kinder, deinen Freund oder deine Freundin. Bete für die Situation und dann sprich ihn oder sie an. Und vielleicht erlebst du ja auch das Wunder, dass Herzen weich werden. Bei David passiert das tatsächlich. Sein Herz, das lange Zeit hart wie Stein war, kalt und tot, das schmilzt dahin. David gibt zu: Ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn, ich bin dieser Mann, von dem du sprichst. David bekennt seine Schuld und er erkennt, dass etwas Grundsätzliches in seinem Leben nicht mehr stimmt, dass nämlich die Beziehung zu Gott in den letzten Monaten gelitten hat. Diese Lebenshaltung, gelöst von Gott zu sein, das ist das, was die Bibel Sünde nennt und was so gefährlich ist. Aus dem Bruch mit Gott entstehen all die anderen Brüche in unserem Leben, auch Ehebruch. Natürlich hat David sich auch gegenüber Uriah, Bathseba und Joab schuldig gemacht. Er weiß aber, dass der Kern seiner Schuld darin liegt, dass er Gott aus den Augen verloren hat. Am Grundsätzlichen will er darum etwas ändern. Versteht mich richtig, ich rede hier nicht denen das Wort, die sich mit einem solchen Bekenntnis aus der Verantwortung stehlen wollen. Dinge gegenüber anderen Menschen müssen auch wieder in Ordnung gebracht werden, das ist klar. Und der Verlauf der Geschichte zeigt das auch. Aber wenn du dein Herz nicht von Jesus erneuern lässt und von deiner Schuld freigesprochen wirst, dann wird sich nicht viel in deinem Leben ändern. Dann betreibst du nur ein bisschen Wiedergutmachung, aber es wird gar nichts neu. Darum ist das wichtig, dass auch dir jemand zusagt: Der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Der Herr hat dir alle deine Sünden vergeben. Das klingt ganz einfach. Und es ist auch einfach, weil Jesus mit seinem Sterben am Kreuz tatsächlich für all unsere Schuld bezahlt hat. Er hat den Weg frei gemacht, dass wir wirklich frei werden können. Wir denken, dass wir noch dafür büßen müssen. Wir haben Zweifel, ob der Tod Jesu auch für schwere und für wiederholte Sünden reicht. Aber Gott sagt uns klipp und klar, dass er reicht. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er: Wenn wir unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen, die wir auf uns geladen haben. Das ist nicht nur Königen zugesagt, sondern auch dir und mir. Darum nimm das Geschenk der Vergebung heute an und schlepp deine Lasten nicht noch länger mit dir herum. Ende gut, alles gut? Nein. Der Schluss unserer Geschichte erschrickt mich. Deswegen hat Sandra den wahrscheinlich vorhin auch weggelassen. Nathan sagt zu David: Weil du durch diese Tat den Herrn beleidigt hast und zum Gespött bei anderen Völkern gemacht hast, wird der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Widerspruch regt sich bei mir. Das darf doch nicht wahr sein. Der schuldige David erfährt Vergebung und der unschuldige Sohn soll sterben. Da läuft doch was schief. Fragen nach Gottes Gerechtigkeit tauchen auf, denn ich finde das ungerecht. Aber ich sehe natürlich auch nicht das ganze Bild, so wie Gott. Und den Menschen im Alten Testament fehlte ja noch viel mehr zu diesem Bild. So will ich wie Sie mich mit den Puzzleteilen zufrieden geben, die ich zusammensetzen kann. Und das sind immerhin zwei. Am Tod des kleinen Sohnes zeigt sich mir unverhüllt die ganze Macht der Sünde. Sie ist schrecklich. Sie ist grauenhaft und zerstörerisch. Sie ist nicht nur meine Privatangelegenheit. Sünde zieht ihre Kreise und zieht andere Menschen in Mitleidenschaft. Von meiner Schuld sind oft andere betroffen, die genauso unschuldig sind wie dieser Sohn. Sünde vergiftet und tötet Beziehung. Und das zweite Puzzleteil ist, dass ich den Tod dieses Sohnes als einen Hinweis auf das verstehe, was Gott 1000 Jahre später selber getan hat. Er ließ seinen geliebten Sohn Jesus sterben, um für die Sünde aller Menschen den Preis zu bezahlen. Der einzige Unschuldige, der je auf der Erde gelebt hat, musste sterben, damit wir Frieden haben. Damit bekommt diese alte Geschichte eine neue Dimension. Eine Heilsdimension, die bis in unsere Tage und in unsere Schuld hineinreicht. Zuletzt möchte ich dir eine Frage stellen. Eine Frage, die ich schon am Anfang gestellt habe. Wer ist dein Nathan? Denn wenn du keinen Nathan hast, stehst auch du in der Gefahr, dich von Gott immer mehr zu entfernen. David legte es doch nicht darauf an, zum Mörder und Ehebrecher zu werden. Niemand legt es darauf an, sein Leben ins Chaos zu steuern. Wer gibt ein Eheversprechen ab und plant dabei, vor dem Scheidungsrichter zu enden? Welcher Vater plant, so intensiv im Beruf beschäftigt zu sein, dass er für seine Kinder zu einem Fremden wird? Welche Frau trinkt morgens aus Einsamkeit ein Glas Wein und legt es darauf an, zur Alkoholikerin zu werden? Welcher Mann surft nur mal ein bisschen im Internet und plant dabei, süchtig nach all den Bildern zu werden? Niemand plant solche Dinge, aber sie geschehen trotzdem jeden Tag. Warum? Wir haben heute einen wichtigen Grund kennengelernt. Viele Menschen haben niemandem das Recht eingeräumt, ihnen die Wahrheit zu sagen. Sie denken, dass sie mit der Schlange alleine klarkommen. Darum räum bitte jemandem dieses Recht ein. Wer darf dich an die Werte erinnern, die dir wichtig sind? Wem stehst du Rede und Antwort in Bezug auf deinen Lebensstil? Wenn David niemanden gehabt hätte, der ihn für das, was er getan hatte, zur Rechenschaft zog, was wäre denn dann aus ihm geworden? Ich weiß, wir können das nicht genau sagen, aber es würde auf jeden Fall einer der schönsten Psalmen in der Bibel fehlen. Und ich lade dich ein, dass wir den nun zusammen beten. Es ist der Psalm 51, ein Lied Davids. Er dichtete es, als der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zur Rede gestellt hatte. Lasst uns aufstehen und mit den Worten Davids gemeinsam beten. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen.